Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde. Eine tolle Woche für uns, für Eishockey-Fans. DEL satt, gestern Spiele, heute Spiele, morgen und übermorgen geht es dann gleich nahtlos weiter. Und ganz oben drauf gibt es noch eine neue Ausgabe von Hockey Web Instagram Live. Dafür wollen wir heute mal nach Nürnberg blicken, wo mittlerweile schon der dritte Chefanweiser an der Bande steht, nach gerade mal 13 Spielen. Aber wenn man das gestrige Spiel betrachtet, hat es sich zumindest gelohnt. Es gab den ersten Sieg auswärts für die Nürnberg Ice Tigers 3:2 nach Penaltyschießen bei den Grizzlies aus Wolfsburg. Darüber und über vieles, vieles mehr wollen wir sprechen mit dem Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers. Herzlich willkommen, Stefan Usdorf.
Hallo zusammen.
Hallo, Herr Usdorf. Erste Frage. Ich sehe Sie nur schwarz.
Ja,
Gerade.
ich sitz im Auto vor der Halle in Bietigheim.
Ja, cool. Also gucken Sie sich gleich das Spiel des Steelers an.
Genau.
Wunderbar. Bevor wir über das Aktuelle
Stefan?
reden, ah, wunderbar.
Okay.
Auch ein Gesicht zur Stimme. Sehr schön. Herr Ustorf, ich habe es angesprochen. Es ist ganz schön was los in Nürnberg.
Ja.
Auch auf der Trainerposition seit Saisonstart. Hatten Sie überhaupt schon mal 5 ruhige Minuten, um durchzuschnaufen?
Nee, nicht wirklich. Ich muss zwar dazu sagen, also ich würde das jetzt nicht wirklich bei drei Trainern so, also diese Interimslösung von mir, die war ja von vornherein nur kurzfristig geplant. Also ich würde sagen, wir haben bis jetzt zwei Cheftrainer gehabt. Also so weit will ich da gar nicht gehen. Aber nein, es ist mit Sicherheit viel zu tun. Ich bin jetzt, wenn man sich das wirklich genau anschaut, auch erst seit jetzt 6 oder 27 Spielen in Nürnberg. Also da gibt es noch einiges zu tun in der Zeit.
Zu tun gab es für Sie doppelt, wortwörtlich, Doppelfunktion als Sportdirektor und Interimscoach. Wie froh sind Sie, dass die Tage vorbei sind?
Doch relativ froh. Ich glaube nicht, dass das ist keine dauerhafte Lösung für mich. Ich bin einfach nicht der Meinung, dass du beide Jobs miteinander vereinbaren kannst, wenn du sie beide anständig machen willst. Von daher ist es zu viel Arbeit und wie gesagt, war ja von vornherein nur geplant, kurzfristig diesen Job zu übernehmen und so schnell wie möglich einen Cheftrainer zu finden.
Den haben Sie gefunden mit Tom Rowe. Wie kam diese Entscheidung zustande? Sie haben ja aus Ihrer früheren aktiven Zeit noch nach Nordamerika bestimmt viele Kontakte. Haben Sie da Ihr Netzwerk so ein wenig spielen lassen, um an diesen Mann zu kommen?
Also um an ihn zu kommen, nicht wirklich. Er ist mir relativ früh angeboten worden von seinem Agenten. Mein Netzwerk habe ich dafür benutzt, um mir die Informationen, die ich haben wollte, einzuholen. Und ich habe sehr viel telefoniert, mit ihm selber auch, aber auch mit vielen gemeinsamen, sage ich jetzt mal, Weggefährten von uns beiden. Wir sind beide seit über 30 Jahren im Geschäft, von daher kennt man sehr viel von denselben Leuten. Eishockey ist eine ziemlich kleine Welt und in diesen Telefonaten und in Gesprächen mit ihm habe ich dann eigentlich relativ schnell festgestellt, dass er derjenige ist, den ich im Augenblick für die richtige Person halte.
Sie haben im Vorfeld gesagt, dass die Trainersuche zwar eilt, aber nicht übers Knie gebrochen wird. In einer Traumwelt hätten Sie sehr gerne jemanden, den Sie kennen und wo Sie wissen, wie der diejenige in negativen wie positiven Situationen reagiert. Ist diese Traumwelt eingetreten jetzt mit Tom Rowe?
Nee, so kann man das nicht sagen, weil ich natürlich noch nie vorher mit ihm zusammengearbeitet habe. Ich sage immer so, das ist immer, je besser man eine Person kennt, desto einfacher macht's nun mal wird die Zusammenarbeit aufgrund dieser Situation, die Sie gerade eben schon angesprochen haben. Man weiß einfach, wie sich Leute verhalten. Aber in Toms Fall war es einfach so, dass ich wirklich so viele gute, positive Informationen bekommen habe, die es dann fast schon so wirken lassen, als hätten wir in der Vergangenheit zusammengearbeitet. Wie gesagt, wir sind beide schon sehr, sehr lange im Geschäft. Wir kennen sehr viele von denselben Leuten. Und deshalb war ich 100% zufrieden mit den Informationen und Gesprächen, die ich wegen Tom mit anderen Leuten geführt habe.
Erfolgreich war es gestern auf jeden Fall schon mal, nachdem es zum Debüt von Tom Rowe gegen Krefeld eine Niederlage nach Verlängerung gab. Wie viel Tom Rowe steckt denn schon in der Mannschaft?
Ja, es ist natürlich schwer zu sagen jetzt. Er ist ja erst seit einer Woche hier, aber er ist relativ schnell auch heimisch geworden, sage ich jetzt, indem er einfach unglaublich viel kommuniziert. Er hat sich vorher alle Spiele von uns auf Video angeschaut, also er wusste genau, worauf er sich einlässt, sage ich jetzt mal. Und er war auch von Anfang an der Meinung, dass er so viel nicht verändern muss. Tatsache ist einfach, dass es bei uns im Laufe der Saison bis jetzt immer an den Details gefehlt hat. An den Kleinigkeiten, die normal dazu führen, dass du Spiele gewinnst oder verlierst. Die haben wir einfach nicht richtig gemacht und haben sie auch nicht konstant genug gemacht. Und ich war einfach der Meinung, dass wir da einen Trainer brauchen, der A, diese Details erkennt und dann B, auch Wege findet, die Spieler dazu zu bringen, sie konstant durchzuführen. Und ich gehe davon aus, dass es in den nächsten paar Wochen noch besser wird. Die allgemeine Resonanz der Spieler ist unglaublich positiv im Augenblick. Auch Toms Resonanz, auch Manuel Kofler, also alle sind im Augenblick sehr positiv, glauben weiter an sich und entwickeln langsam auch, glaube ich, das Selbstvertrauen, was uns bis jetzt absolut gefehlt hat. Ich meine, wenn du unsere Spiele analysierst, dann waren wirklich nicht viele Spiele dabei, wo du sagen kannst, ja, da hattest du überhaupt keine Chance. Wir schießen, glaube ich, im Schnitt pro Spiel über 34 Mal aufs Tor. Wir haben gegen Augsburg 20 Schüsse hergegeben, gegen Krefeld 22. Und von daher ist da nicht viel falsch gemacht worden, außer natürlich, wir haben die Siege nicht geholt. Und das ist nun mal das Ausschlaggebende. Es geht um Resultate und wir müssen uns unser Selbstvertrauen zurückarbeiten. Und das kannst du eben nur über kleine Erfolge. Und auch nur die Mannschaft selber kann das. Ich meine, Selbstvertrauen kann man einem nicht geben. Das muss man sich erarbeiten. Und ich glaube, dieser Funke, den wir jetzt brauchen oder den es braucht, um wieder in die richtige Spur zu kommen, der muss auch aus der Kabine kommen. Der muss von den Spielern selber kommen. Ich glaube, wir können vor ihnen rumtanzen, so viel wir wollen. Solange die Spieler nicht an Bord sind und der Funke nicht von innen kommt, werden wir weiter Probleme bekommen.
Jetzt hat Ihre Mannschaft bzw. Nürnberg Eiszeiger spielfrei am Freitag, respektive ja. Donnerstag. Auch ein Vorteil genau zur jetzigen Zeit, dass die Mannschaft noch einen Ticken länger Zeit hat, um sich mit dem Trainer einzuspielen?
Ja, ich glaube schon. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch die Spielabsage am Sonntag hat uns jetzt nicht wirklich wehgetan. Wir hatten dadurch einfach mehr Zeit zu trainieren, die Mannschaft, Tom, Manuel hatten mehr Zeit, sich kennenzulernen und waren deshalb auch in der Lage, effektiver zusammenzuarbeiten. Und sicherlich tut die Spielabsage niemandem gut. Und wir wünschen auf dem Weg natürlich allen München Betroffenen alles Gute. Aber für uns war es doch ein kleiner Vorteil, dass wir endlich länger trainieren konnten.
Auch von dieser Stelle nochmal alles Gute nach München natürlich an die betroffenen Spieler und Verantwortlichen. Sie haben vorher gesagt, wir haben eigentlich nicht viel falsch gemacht. Trotzdem musste Frank Fischöder gehen nach dem doch deutlichen 3:8 gegen Schwenningen. Auch haben Sie gesagt, Eishockey ist ein Ergebnissport. Ja. Die Ergebnisse haben nicht gepasst. Die Frage, die man sich natürlich stellt in der jetzigen Saison, wie groß war der Anteil an der Entscheidung, dass der Abstieg droht in dieser Saison?
Riesengroß. Ich meine, da braucht man, glaube ich, nicht drum rumreden, dass der Abstieg dieses Jahr viele Mannschaften reagieren lässt in einer Art und Weise, in der sie vorher vielleicht nicht reagieren hätten. Und Tatsache ist einfach, dass ich auch die Situation natürlich kannte und auch schon die ganze Zeit über die Situation nachgedacht habe und ich einfach nicht der Meinung war, dass ich zu lang warten konnte mit dieser Entscheidung. Ich wollte das nicht, sage ich nochmal, Frank ist ein hervorragender Trainer, eine noch bessere Person, aber wie gesagt, die Resultate haben nicht gestimmt und deshalb musste was passieren.
Wir haben vor ein paar Wochen mit Fabian Dahlem, dem Co-Trainer der Bietigheim Steelers, den Sie heute vielleicht auch noch treffen werden, gesprochen. Der sah die Abstiegsregelung an sich kritisch, vor allem aus dem Punkt, dass es das deutsche Eishockey, vor allem junge deutsche Spieler, zurückwerfen könnte. Er malte das Szenario, dass in Abstiegsnot die Vereine wohl doch eher auf erfahrene Importspieler setzen, als auf junge deutsche Spieler. Sehen Sie da auch, abzüglich der sportlichen Gefahr für jeden Verein natürlich, auch genau diese Gefahr?
Also ich hab das schon öfter gesagt und ich sage es auch immer wieder, ich bin da wirklich sehr klar in meiner Ansage. Der Abstieg bringt das deutsche Eishockey keinen Furz nach vorne. Es ist eine Situation, in der wir vor allem in dieser Saison drei U23-Spieler einsetzen müssen pro Spieltag, genau in der Saison, wo der Abstieg kommt. Jetzt muss man noch dazu sagen, jetzt kommt auch noch die U20-Weltmeisterschaft dazu. Das heißt, dass nochmal 25 U23-Spieler, die eigentlich alle in unserer Liga spielen sollten, für mindestens 4 bis 5 Wochen fehlen werden. Diese Spieler danach wieder in die Mannschaft einzubauen, wenn du mit einer Mannschaft um den Abstieg spielst, das wird nicht passieren. Das ist einfach eine Situation, wo wir unseren jungen Spielern keinen Gefallen tun. Wir hatten letztes Jahr aufgrund der Situation eine hervorragende Möglichkeit, mehr zu tun, vielleicht die eine oder andere Sache auszuprobieren, zu sagen, hey, wir geben nur 7 Ausländerlizenzen raus dieses Jahr, spielen dafür mit mehr jungen Spielern. Wir hätten viel probieren können letztes Jahr, wir haben es nicht gemacht und dieses Jahr, wo Auf- und Abschied kommt, fügen wir eine U23-Lizenz dazu. Es ist counterproduktiv meiner Meinung nach und nicht wirklich gut durchdacht, sage ich ganz offen. Ich bin ein großer Kritiker dieser Situation und ich sag's immer wieder, wenn wir dem deutschen Eishockey wirklich was Gutes tun wollen, was unsere jungen Spieler angeht, dann reduzieren wir die Ausländerzahl und schaffen die U23-Regel ab.
Wäre Frank Fischöder noch im Amt, würde der Abstieg nicht gelten diese Saison?
Das ist zu hypothetisch, die Frage und die da habe ich keine wirkliche Antwort drauf. Tatsache ist, Resultate sind das, was zählen. Auch in einer Situation, in der es keinen Auf- und Abstieg gibt, haben wir in Nürnberg eine Situation, wo viele Leute abhängig sind von dem Erfolg der Mannschaft und natürlich auch Erfolg bei der Mannschaft haben wollen. Und deshalb ist die Sache so, dass wir uns den Weg, so wie er gegangen ist, nicht länger haben leisten können. Wir hatten 10 Siege in den letzten 50 Spielen oder so über die 1,5 Jahre hinweg und das reicht nun mal einfach nicht.
Seit März haben Sie das Zepter in der Hand, was die Sportdirektorposition in Nürnberg angeht. Was haben Sie seitdem bewegen können in Nürnberg?
Ich habe die Mannschaft dieses Jahr zusammenstellen können mit den freien Plätzen, die ich zur Verfügung gehabt habe. Sicherlich waren sehr viele bestehende Verträge dabei, was auch in Ordnung ist so, das ist immer so. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das Ganze bis jetzt schon wirklich beurteilen kann, weil ich bin jetzt seit 26 Spielen oder 27 Spielen im Amt in Nürnberg und das ist was Eishockey, was diese Position angeht, ne, wirklich nicht viel Zeit. Ich habe, wie gesagt, noch einiges an Arbeit vor mir, um dann im Endeffekt auch die Mannschaft und alles das Umfeld so hinzubekommen, wie ich mir das vorstelle. Aber ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben gute junge Spieler dazugeholt, egal ob das ausländische Spieler sind oder junge deutsche Spieler, die dieses Jahr wieder einen Schritt nach vorne gemacht haben. Und ich glaube schon, dass wir natürlich resultatstechnisch überhaupt nicht zufrieden sein können, aber die Art und Weise, wie die Mannschaft arbeitet, den Einsatz, den sie zeigt, den Charakter, den sie zeigt, der ist sehr vielversprechend. Und jetzt, wie gesagt, müssen wir einen Weg finden, auch die Resultate folgen zu lassen, indem wir über kleine Erfolgserlebnisse unser Selbstvertrauen aufbauen, sodass dann hoffentlich auch am Schlussstrich was Positives bei rauskommt.
Was Positives bedeutet?
Unser Ziel ist ganz klar die Top 10. Wir wollen in die Playoffs.
Da sind noch 4 Plätze zwischen den Nürnberg Ice Tigers und den Playoffs. Herr Ustorf, Sie sind gebürtiger Kaufbeurer und haben auch dort das Eishockeyspielen gelernt. In einer Zeit, wo es noch die Eishockey-Bundesliga gab und wo über Auf- und Abstieg noch gar nicht diskutiert wurde, sondern das gab es einfach.
Ja.
Sie sind ja familiär auch ein bisschen gezeichnet vom Eishockeysport. Ihr Vater Peter ist auch in Eishockey-Deutschland natürlich ein Begriff. Haben Sie da überhaupt eine Wahl gehabt, wohin es geht für Sie sportlich?
Ja, hatte ich schon. Also eine Wahl hätte ich gehabt, aber da gab es nicht viel zu wählen. Ich habe zwar bis zu meinem 15. oder 16. Lebensjahr auch Fußball gespielt, habe auch Tennis gespielt, alle diese Dinge, aber ich hatte nie irgendwas anderes vor, außer Eishockey zu spielen. Und in Kaufbeuren, das gehört einfach irgendwie dazu. Und ich muss aber auch dazu sagen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, das ist auch so eine Sache. Ja, ich bin mit Auf- und Abstieg groß geworden. Aber der Auf- und Abstieg, mit dem ich groß geworden bin und der, den wir jetzt haben, das hat miteinander nichts zu tun. Es gibt eine einzige Mannschaft der DL2, die aufsteigen kann. Von daher ist das sportlich gesehen mit dem Auf- und Abstieg, so wie ich den kenne, nicht zu vergleichen. Das ist einfach nicht dasselbe. Deshalb kann ich es auch nicht nachvollziehen, dass wir uns dazu entschieden haben.
Das waren andere Zeiten damals, genau. Anfang der 90er fast nur Abstiege wegen Insolvenzen, sportlich eigentlich nicht qualifizierte Mannschaften durften an der Bundesliga teilnehmen, dann auch im Folgejahr. Auch eigentlich der Hauptgrund, warum die DEL eigentlich eingeführt wurde. Jetzt gehen wir den Schritt zurück.
Ja.
Passt in Ihre Argumentation.
Ja, ich meine, gut, damals, wie gesagt, ich kann mich erinnern, ich habe in meiner ersten Bundesliga-Saison damals in den Abstiegsplayoffs gegen Landshut gespielt. Die letzten vier Mannschaften haben untereinander die Playoff-Serie ausgespielt. Das Stadion war voll, die Emotionen waren sensationell. Dann hat man den letzten mehr oder weniger ausgespielt, der dann in der Playoff-Serie gegen den Meister der zweiten Liga gespielt hat. Und so hast du dann sportlich mehr oder weniger die Mannschaften dabei gehabt, die es sein sollten. Und was auch noch dazu kommt, ist, zur damaligen Zeit hat ein sportlicher Abstieg nicht sofort das finanzielle ausbedeutet, sondern Mannschaften wie Kaufbeuren, Freiburg, Schwenningen, Landshut, wer auch immer, die haben dann halt einmal ein oder zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt und haben sich wieder nach oben gearbeitet, aber der ganze Standort ist dadurch nicht kaputt gegangen. Zur heutigen Zeit, wenn ein Verein mit einem Stadion von 14.000, 15.000 Leuten auf einmal den sportlichen Abstieg, den Super-GAU erlebt, dann gibt es halt in dem Stadion und in dem Standort kein Eishockey mehr in der zweiten Liga, weil das überhaupt nicht finanzierbar ist. Und wie gesagt, es gibt so viele Argumente für mich, die dagegen sprechen. Das Größte ist aber einfach der Fakt, dass es kein wirklicher sportlicher Aufstieg ist, wenn nur eine Mannschaft aufsteigen kann, die vorher gewisse finanzielle Regeln erfüllt und alles. Das ist halt, wie gesagt, nicht das, mit dem ich groß geworden bin und deshalb sehe ich es alles eher kritisch.
Klare Worte auf jeden Fall zur aktuellen Regelung. Für Sie ging es dann von Kaufbeuren über den großen Teich nach Nordamerika. Sie sind gedraftet worden von den Washington Capitals, haben lange Jahre in der AHL gespielt und dann auch 59 Spiele in der NHL gemacht für die Capitals. Was war das für eine Erfahrung, vor allem auch Mitte der 90er, als die NHL ja auch noch eine andere war?
Ja, das war von der Erfahrung her so, dass ich schnell mitgekriegt habe, dass ich, wenn ich nicht in die Top 6 meiner Stürmer gehöre, eigentlich sehr wenig Chancen habe, weil ich einfach viel zu klein war. In dem Sinne, die Anfang der 90er, Mitte der 90er, da war Eishockey anders in Nordamerika. Die dritte, vierte Reihe waren eigentlich nur für bestimmte Zwecke vorgesehen und ja, es war anders, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde keine Sekunde anders machen. Ich habe es immer so gesagt, ich habe 59 Mal in der NHL spielen dürfen und wenn ich in den Spielen besser gespielt hätte, dann hätte es mehr Spiele werden können. Also im Endeffekt lag alles an mir selber. Ich habe körperlich einfach nicht standgehalten, ich war zu oft verletzt und konnte mich deshalb nicht etablieren. Aber wenn ich jetzt mit 47 auf die Zeit zurückschaue, dann kann ich schon sagen, dass ich mir selber auch bewiesen habe, dass ich eishockeytechnisch spielerisch in der Liga spielen konnte. Und das ist schon einiges wert für mich selber auch. Und da bin ich stolz drauf. Und auch meine Zeit in der American Hockey League oder der International Hockey League damals, das waren wunderschöne Zeiten. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe wahnsinnig viele tolle Leute kennengelernt auch. Und ich würde alles wieder so machen. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Viele Leute kennengelernt. Hilft das auch in Ihrer jetzigen Position?
Sehr sogar. Absolut, ja. Eishockey ist eine kleine Welt und unglaublich viele Menschen, die halt oder Spieler, die lange dabei sind, bleiben dann auch irgendwie im Eishockey hängen. Und doch, ich habe ein ordentliches Netzwerk in Nordamerika, mit dem ich eigentlich schon sehr gut arbeiten kann.
Nordamerika, dann auch Krefeld in der DEL. Bevor es dann nach Berlin ging, wo sie dann, ich nenne es mal, sesshaft wurden, nachdem sie ja davor doch viele Vereine in kurzer Zeit waren. Was war in Berlin anders?
Ja, viele Vereine in kurzer Zeit würde ich jetzt nicht sagen. Ich war 2,5 Jahre in Mannheim und dann eben diese kurze Zeit in Krefeld aufgrund der Situation damals. Also ich war eigentlich immer länger irgendwo, sage ich jetzt mal, davor. Aber Berlin, was war da anders? Da hat einfach alles gepasst. Wir haben erfolgreich Eishockey gespielt, haben unglaublich gut zueinander gepasst, waren alle sehr gerne dort. Egal, ob das wir als Spieler waren oder unsere Familien. Und wir sind deshalb alle auch sehr, sehr gerne dort geblieben, auch wenn es andere Möglichkeiten gegeben hätte. haben wir uns alle irgendwie entschlossen, dort zu bleiben, dort zu versuchen, Meisterschaften zu gewinnen. Und es hat, wie gesagt, unglaublich viel Spaß gemacht, ja.
Dieses Ziel, Meisterschaften zu gewinnen, das ist ja perfekt aufgegangen. 6 deutsche Meisterschaften gab es für Sie in Berlin. Jetzt waren Sie auch bei zahlreichen Weltmeisterschaften auf dem Eis, bei Olympischen Spielen, haben in der NHL gespielt. Was war denn Ihr absolutes Highlight in Ihrer aktiven Karriere?
Oh, wow. Ja gut, also die Meisterschaften natürlich, die sind schon was ganz Besonderes und jede für sich selber auch wieder was ganz Besonderes. Von daher zählen die schon unglaublich viel. Mein erstes NHL-Spiel, mein erstes NHL-Tor, das sind Sachen, die mir keiner mehr wegnehmen kann. Ich habe das große Glück gehabt, ich durfte 4-mal Olympia spielen. Das waren auch unglaublich tolle Erlebnisse. Auch der World Cup of Hockey Viertelfinale in Montreal mit Deutschland gegen Kanada, mit Leuten wie Gretzky und Sakic, Iserman, Messier. Das sind schon Dinge, also es gibt eigentlich zu viele Highlights, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt eine Sache rauszupicken, ist fast nicht möglich.
Dann picke ich mir noch eine Sache raus, mit der ich sehr gerne mit Ihnen sprechen würde. Und zwar das Thema Kopfverletzungen im Profisport.
Ja.
Es ist etwas, was aktueller denn je ist in verschiedenen Sportarten, sowohl im Eishockey, auch im Fußball wird über die Kopfballthematik diskutiert. American Football ist da sowieso dabei in dieser Diskussion. Und Sie waren ja direkt betroffen. Im Dezember 2011 erlitten Sie einen Check gegen den Kopf und ein schweres Schädel-Hirntrauma, weshalb Sie dann auch gezwungen waren, Ihre Karriere zu beenden. Nehmen Sie uns vielleicht noch mal kurz mit in damals, was da passiert ist, wie es Ihnen erging, wie Sie sich zurückgekämpft haben.
Ja gut, die Situation war die, dass ich zu dem Zeitpunkt des letzten Checks schon eine Gehirnerschütterung hatte, die nicht auskuriert war. Wir waren ungefähr 10, 12 Tage vorher beim Spiel und ich war verletzt, bin verletzt in das Spiel gegangen. Das war mir nicht bewusst und habe mich halt von dem letzten Check einfach nie mehr erholt. Ich hatte davor einige Gehirnerschütterungen schon in meiner Karriere und du hattest immer so, sicherlich war dir bewusst, was passiert, du hattest das Gefühl, aber das damals, das war alles anders. Das Gefühl war anders. Ich hat sich sofort alles verändert. Ich bin 3 oder 4 Tage, glaube ich, waren es, oder vielleicht 2 oder 3, ich weiß es nicht mehr ganz genau, bin ich eigentlich gar nicht aus dem Bett gekommen. Ich war, bis meine Frau dann irgendwann bei unserem Therapeuten angerufen hat in Berlin und gesagt hat, tu mir bitte mal einen Gefallen und schau mal nach, wo der ist. Der meldet sich nicht und wir telefonieren normalerweise 3, 4, 5 Mal am Tag miteinander. Und bin dann, ich wusste gar nicht, wo ich bin. Ich konnte mich und habe mich nie wirklich davon erholt. Ich habe danach 2,5, fast 3 Jahre probiert, mit intensiver Therapie und allem wieder auf ein normales Level zu kommen. Und irgendwann, ich war 2 Jahre lang beim Neurologen in Pittsburgh, relativ regelmäßig, und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, also Herr Ustorf, Sie müssen sich jetzt bewusst sein, dass so wie es Ihnen jetzt geht, das ist Ihr neues Normal. Also das wird nicht besser. Wir müssen jetzt nur dafür sorgen, dass es nicht schlechter wird. Und das hört sich jetzt wieder dumm an, aber Leute, die diese Verletzung durchgemacht haben, die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Der Tag, an dem er mir gesagt hat, dass ich nicht damit rechnen kann oder soll, dass sich irgendwas im positiven Sinne verändert, von dem Tag an fing es mir an, besser zu gehen, weil ich nicht mehr in der Früh aufgestanden bin und du stehst auf und du wartest erstmal eine halbe Stunde und okay, geht's mir heute besser? Sind heute die Kopfschmerzen weg? Kann ich heute wieder was sehen? Und du machst deine Therapie, nimmst deine Medikamente und immer wartest du drauf, dass irgendwas passiert. Und es passiert nichts. Es bleibt immer schlecht und bleibt immer, und dir geht's immer schlecht. Und irgendwann, wenn dir dann, und dann sagt er mir eben, so wie es jetzt ist, so bleibt's. Und von dem Tag an habe ich gesagt, okay, gut, dann weiß ich jetzt, so, damit muss ich mich jetzt zurechtfinden. Und das muss ich schaffen, aber ich muss wenigstens nicht darauf warten, dass es irgendwann besser wird, weil es wird es nicht. Und das war für meine Psyche relativ wichtig. Und gut, seitdem, ich weiß, was ich tun kann, ich weiß, was ich nicht tun kann und ich stelle mich dementsprechend darauf ein und lebe mein Leben.
Alles Gute dabei weiterhin. Danke. Bezogen auf den Sport, es ist jetzt doch schon 10 Jahre her.
Ja.
Was hat sich seitdem getan im Eishockey, um Verletzungen wie die Ihre vorzubeugen?
Ich glaube, das allgemeine Bewusstsein ist sehr, sehr viel besser geworden. Die Spieler gehen extrem besser, respektvoller miteinander um. Checks gegen den Kopf werden eindeutig härter bestraft und bleiben deshalb auch eher weg. Sicherlich bei einer Kontaktsportart wie Eishockey, die so schnell ist, wird es immer wieder Situationen geben, wo so eine Verletzung vorkommt. Wichtig ist, dass diese Verletzung dann dementsprechend diagnostiziert wird und behandelt wird und der Spieler erst dann wieder zurückkommt, wenn er 100% genesen ist. Und dann ist das alles auch in Ordnung. Und ich glaube schon, dass wir in den letzten 10 Jahren einiges dazugelernt haben, wenn es darum geht, mit Kopfverletzungen umzugehen. Und es gibt mit Sicherheit noch einiges zu tun, aber ich glaube schon, dass wir auf einem positiven Weg sind.
Was gäbe es denn noch zu tun?
Ja, sicherlich bei der Diagnostik gibt es mit Sicherheit noch Verbesserungsmethoden. Bei der allgemeinen Therapie gibt es Verbesserungsmethoden. Die Sache ist die, dass es für einen Sportler, der so eine Situation oder so eine Verletzung bekommt, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Das ist vor 1000 Leuten in der Halle, jeder weiß, was passiert. Viel schlimmer ist so eine Sache für den Hobbyfußballer am Sonntagnachmittag oder so, der sich einen Kopf anhaut beim Kopfballduell und gar nicht weiß, was mit ihm passiert, am Montag zur Arbeit geht und nicht versteht, warum er jetzt überhaupt nicht mehr zurechtkommt in seinem Leben. Oder die Hausfrau, die beim Putzen sich einen Kopf anhaut und 6 Wochen später nicht weiß, warum sie nichts mehr sehen kann und warum es ihr schlecht geht. Für diese Leute ist es unglaublich wichtig, dass man noch mehr Bewusstsein bekommt und weiß, wie damit umgehen muss. Für uns Profisportler ist es natürlich gefährlich, aber Tatsache ist, dass wir sofort von Ärzten umgeben sind, die sich damit auskennen, uns dabei helfen und wir dann dementsprechend auch die Zeit bekommen, um uns auszukurieren. Der, weiß ich nicht, Schreiner oder was weiß ich, der sich beim Hobbyfußball am Sonntag eine Gehirnerschütterung zuzieht und dann am Montag, Dienstag nicht zur Arbeit kommt, der hat ganz andere wirkliche Probleme. Und das ist eine Situation, wo wir vielleicht noch was tun müssen.
Vielen Dank für diese tollen und ehrlichen Worte. Wir kommen nochmal auf die Eishockey-Familie Usdorf, weil ich vorher gerade gesehen habe, dass einer davon zusieht, nämlich ihr Sohn Jake, der quasi diese Usdorf-Eishockey-Familientradition weiterlebt und das am selben Standard sogar noch. Ja. Wie kam Jake zum Eishockey und wie sehen Sie seine Chancen, sich in der DL weiter zu etablieren und was ist noch möglich für ihn?
Zum Eishockey, da kam er, das war einfach, ja, das war A, logischerweise dadurch, dass ich ihn mitgenommen habe. Und dann war es bei uns wirklich so, als er 3 Jahre alt war, ist meine Frau schwer krank geworden mit Krebs. Und ich habe ihn in der Saison wirklich tagtäglich bei mir dabei gehabt, in der Halle, im Training, auch zu den Spielen war er immer bei mir mit dabei. Und da hat er wirklich auch die Liebe, glaube ich, wirklich fürs Eishockey gefunden. Und er ist dann ein relativ ungewöhnlichen Weg gegangen, sage ich jetzt mal. Er hat 6, 7 Jahre oder so, glaube ich, in Deutschland im Nachwuchs gespielt. Dann ist die Familie zurückgegangen nach Nordamerika. Und dort hat er dann ein bisschen einen anderen Weg gewählt mit Highschool-Hockey und diversen Juniorenligen. Und irgendwann hat er sich dazu entschieden, nach Deutschland zu kommen. Und die Situation ist so, dass er bei uns im Augenblick wirklich einen sehr guten Job macht. Er ist ein hervorragender Schlittschuhläufer und Tatsache ist, wenn du Schlittschuh laufen kannst und einen gewissen Hockey-IQ hast, den er nun mal besitzt, dann kannst du auch mitspielen. Und sein großes, ich will jetzt nicht sagen Manko, aber das, wo er mit Sicherheit dran arbeiten muss, ist seine körperliche Präsenz. Er muss kräftiger werden, aber ich glaube schon, dass er sich auf kurze oder lange Zeit als DEL-Spieler etablieren wird und kann, weil dafür hat er eindeutig das Potenzial.
Dafür wünschen wir ihm auch den größten Erfolg. Herr Usdorf, kurz bevor ich Sie zum Spiel entlasse, müssen auch Sie noch unsere Power-Fragerunde über sich ergehen lassen. So schlimm ist es aber nicht. Kurze Frage, kurze Antwort. Sportdirektor oder Trainer?
Sportdirektor.
Nürnberg oder Berlin?
Nürnberg.
An einem freien Abend vor dem Fernseher, was läuft? Ein Eishockeyspiel oder ein Spielfilm?
Eishockey.
Abschalten gar nicht möglich?
Ich bin als allererstes einfach ein totaler Eishockey-Fan, totaler Eishockey-Nerd und will auch immer was dazulernen. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann irgendwo zuschauen und was dazulernen, dann mache ich es auch.
Ein 24-7-Job und dazu noch Interimscoach, Eishockey-Maschine Stefan Usdorf. Frühaufsteher oder Langschläfer?
Frühaufsteher.
Wegen des Jobs oder allgemein?
Allgemein.
Müsste ich den Spieler Stefan Ustorf mit 3 Worten beschreiben, dann wären das?
Zielstrebig, einsatzbereit und in jungen Jahren war ich schnell.
Diese Schlagzeile würde ich am Ende der Saison gerne lesen.
Nürnberg wird Meister.
Das ist ein Statement auf jeden Fall.
Ja.
Am liebsten habe ich früher gespielt gegen.
Mario Lemieux. Ja.
Auch eine Erfahrung, die man nicht vergisst, mit so einem Mann in der Eishockeywelt auf dem Eis gestanden zu sein, oder?
Es war, auch ich habe öfter gegen Pittsburgh gespielt, weil wir in derselben Division waren und auch Playoffs gegen sie gespielt haben. Deshalb hatte ich mehr. Ich habe nur zweimal oder dreimal gegen Gretzky gespielt und da bist du wirklich wie ein kleines Kind, sitzt du da ist die Gefahr, dass du mehr zuschaust als mitspielst und das ist immer, ja, das ist dann keine gute Situation.
Das glaube ich. Die Nürnberg Ice Tigers belegen am Ende der Saison Platz
in den Top 10.
Das Ziel bleibt also das gleiche. Dann letzte
ja.
Frage, weil ich weiß, dass Sie in Bietigheim sind. Ich glaube, Sie spielen gegen die Fischtown Penguins Bremerhaven.
Ja.
Was ist Ihr Tipp für die Partie jetzt gleich?
Nee, keine Ahnung. Tipps gebe ich ungern ab.
Schade, dann können wir Sie da dann schon mal nicht messen. Die Schlagzeile ist aber notiert fürs Ende der Saison.
Okay, das ist immer so eine Frage, was will man sonst sagen? Also noch sind wir nicht beim Fußball, wo ich sage, ich möchte gerne Elfter werden oder so im gehobenen Mittelfeld. Also nee, du willst ja, so wie du willst jedes Spiel gewinnen und auf die Frage hin, was du am Ende der Saison erreichen willst, muss die Antwort als Spieler oder Verantwortlicher eigentlich Meister sein, weil sonst würdest du dich ja mit Verlieren zufrieden geben und das will ja gar keiner.
Sportliches Statement zum Schluss. Verlieren will keiner. Das würde ich so unterschreiben. Herr Ustorf, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich will Sie gar nicht länger aufhalten, da wir schon kurz nach halb haben. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit, für Ihre tollen Aussagen zu den Themen, die wir besprochen haben. Ich wünsche noch viel Erfolg als Sportdirektor der Nürnberg Ice Tigers und jetzt viel Spaß beim Spiel.
Alles klar, vielen Dank.